Morklar riss die Augen auf und fuhr von dem harten Brett hoch, das ihm als Bett diente. Er spannte die Muskeln an. Seine Sinne schärften sich, suchten nach dem, was ihn aus seinem unruhigen Schlaf gerissen hatte.
»Was?«
stieß er hervor, obwohl er keine Antwort erwartete. Ein tiefes, grollendes Geräusch umgab ihn. Es ging von dem Steinfußboden aus und zog sich durch die rauen, dunklen Wände seines kleinen Privatquartiers. Es waren leichte Vibrationen, die er nur deshalb bemerkt hatte, weil er nie tief schlief. Auf einem Schiff hätte er das Geräusch mit dem Warp-Antrieb in Verbindung gebracht. Doch auf diesem Planeten, dessen Einwohner noch keinerlei Maschinen entwickelt hatten, wirkte dieses Geräusch so fremd wie er. Morklar stand auf und nahm die Disruptorpistole und sein Drtach von einem kleinen Tisch, der neben seinem Schlaflager stand. Er duckte sich unter dem Türrahmen hindurch und betrat den Gang vor seinem Quartier. Das dumpfe Grollen war jetzt deutlicher zu hören, und er spürte die Vibration unter seinen nackten Füßen. Wachen standen an beiden Enden des schmalen Gangs. Andere Offiziere hatten ihre Quartiere ebenfalls verlassen und warfen sich verwirrte Blicke zu.
»Wo kommt das her?«
bellte Morklar, während er sich das Messer in den Gürtel der weitfallenden Hose steckte, die er trug. Er achtete darauf, sein Hemd hinter dem Messergriff in den Gürtel zu stecken, so dass er danach greifen konnte, ohne in seiner Kleidung hängen zu bleiben. Kertral, sein Stellvertreter, trat aus seinem Quartier. Er hielt einen Disruptor in der Hand, sein langes Haar hing über seine nackten Schultern.
»Es scheint aus dem Boden zu kommen«, sagte er. »Ist es Terrat gelungen, den uralten Generator zu aktivieren?«
»Mitten in der Nacht?«
fragte Morklar zweifelnd. Dr. Terrat war eine leidenschaftliche Wissenschaftlerin, doch noch beim Abendessen hatte sie erwähnt, dass sie bald schlafen gehen wollte. Sie hatte noch vor Morgengrauen aufstehen wollen, um mit ihrem Team 3000 Kelkoms weit zur anderen Seite des Kontinents zu reisen. Sie wollte einige Artefakte untersuchen, die dort gefunden worden waren und die denen zu ähneln schienen, mit denen sie sich seit Wochen beschäftigte. Und doch wusste der Gouverneur, dass die Aktivierung einer Energiequelle unter dem Dorf die wahrscheinlichste Ursache für das Geräusch war. Nun musste er nur noch herausfinden, wer dafür verantwortlich war. Er ging davon aus, dass es sich dabei um ein Mitglied von Terrats Wissenschaftlerteam handelte. Sie arbeiteten Tag und Nacht und kümmerten sich nicht um die Ausgangssperre, die er befohlen hatte. Es störte Morklar, dass sie sich immer wieder über Regeln hinwegsetzten.
»Bringen Sie Terrat zu mir«,
sagte er zu Kertral. Dann grunzte er resignierend, an Schlaf war nicht mehr zu denken, und sein Schreibtisch war voller halbfertiger Berichte und anderer Verwaltungspapiere, um die er sich bisher nicht richtig gekümmert hatte. Das konnte er jetzt nachholen.
»Und Kevork soll zu mir kommen«, fügte er hinzu. »Ich brauche Raktagino.«
Es würde ein langer Tag werden. Im gleichen Moment tauchte Kevork bereits in dem schmalen Gang auf. Er schien gerannt zu sein, in einer Hand hielt er einen Kommunikator. Beim Anblick seines Vorgesetzten weiteten sich seine Augen.
»Gouverneur«, sagte er, »uns erreichen Berichte über Zwischenfälle in einigen benachbarten Dörfern.«
Morklar runzelte verwirrt die Stirn.
»Was?«
knurrte er.
»Viele Gebäude, in denen unsere Streitkräfte leben, wurden angezündet«, fuhr sein Adjutant fort. »Die Irpul benutzen Katapulte, auf die sie in brennendes Öl getauchte Bleikugeln legen. Lieutenant Wegbar meldet, dass unser Vorratslager in der Grapru-Provinz zerstört worden ist.«
Morklar lächelte, obwohl der Bericht nicht gerade erheiternd war.
»Also haben die Yachpul doch mehr Mut als erwartet.«
Er nahm seinem Adjutanten den Kommunikator aus der Hand, ging die Treppe hinunter und verließ das Gebäude. Es war noch früh, aber die Hitze und Schwüle des Sommers hing bereits in der Luft. Auf der anderen Seite des Dorfplatzes leckten Flammen an einem Gebäude. Morklar sah ein Loch in dem mit Stroh gedeckten Dach. Palgrenai waren aus ihren Häusern getreten und betrachteten den Brand. Der Schein des Feuers riss ihre ledrige Haut aus der Dunkelheit. Einen Moment lang erinnerten die Palgrenai Morklar an ein besonders wildes Reptil, dem er einmal als Jugendlicher auf Kronos begegnet war. Er ging über den Platz. Ihm fiel auf, dass die Dorfbewohner überrascht, ja sogar ängstlich wirkten. Sie schienen keine Komplizen derjenigen zu sein, die hinter den Angriffen steckten. Doch sein Instinkt sagte ihm, dass sie auch nicht völlig unschuldig waren.
»Vorsicht!«
schrie jemand hinter ihm. Ein Feuerball, vielleicht so groß wie ein Blutweinfass, flog rechts von ihm durch die Luft. Zwei weitere Kugeln folgten. Sie schienen irgendwo zwischen den Bäumen, die das Dorf umgaben, abgeschossen zu werden. Morklar und die Palgrenai gingen in Deckung. Zwei Feuerbälle schlugen in den Platz ein, der dritte traf das Dach eines Gebäudes, in dem die Klingonen ihre Mahlzeiten einnahmen.
»Back!«
schrie Herr Trall über die Rufe der Dorfbewohner und das Heulen der Alarmsirenen hinweg. Er versammelte einige Kucha um sich, die ihre Kaserne verlassen hatten.
Sucht nach den Crotons, die dafür verantwortlich sind. Ich will ihre abgeschlagenen Köpfe noch vor Morgengrauen sehen.«
Morklas Stellvertreter wandte sich anderen Soldaten zu und befahl ihnen, die Dorfbewohner zusammenzutreiben. Gleichzeitig flogen weitere Feuerbälle durch die Luft. Klingonische Soldaten und Palgrenai duckten sich gleichermaßen unter ihnen. Morkla bewunderte den mutigen Angriff. Noch nie hatten sich die Yachpul so heftig gegen ihre Eroberer gewehrt.
»Katapulte«, sagte er, als zwei weitere Feuerbälle über ihn hinwegflogen. »Beeindruckend!«
Die beiden Projektile trafen keines der Gebäude, sondern trieben nur seine Soldaten auseinander. Brennende Tropfen spritzten hoch, als die Feuerbälle in den Staub einschlugen. Ein paar trafen Palgrenai und Klingonen, die hektisch versuchten, die Flammen auszuschlagen. Es überraschte Morkla, dass es den Palgrenai gelungen war, diese Waffen zu bauen und eine Strategie für den gleichzeitigen Einsatz an mehreren Orten zu entwickeln, ohne dass ihre Vorbereitungen von den Klingonen bemerkt worden waren. Das sagte nicht nur einiges über die Tücke und Vorsicht der Dorfbewohner aus, sondern auch über die Unfähigkeit seiner Soldaten, die Aktivitäten dieses scheinbar so primitiven Volks zu überwachen. Er sah Kvok an.
»Sind Verluste gemeldet worden?«
Sein Adjutant schüttelte den Kopf.
»Keine, Gouverneur. Die betroffenen Gebäude waren zum Zeitpunkt des Angriffs entweder leer oder dienten nur als Lagerräume.«
Wokla nickte.
»Interessant.«
Die Angriffe waren so massiv, dass Verluste wahrscheinlich gewesen wären, doch das passte nicht zu dem, was der Gouverneur über die Palgrenai erfahren hatte. Sie zerstörten zwar immer wieder Gebäude und Anlagen, versuchten jedoch stets Tote, egal ob Klingon oder Palgrenai, zu vermeiden.
Wokla verstand das nicht. Schließlich hatten die Klingonen seit Beginn der Besatzung viele Einheimische getötet. Außerdem hielt er diese Skrupel für dumm, denn die Palgrenai hatten keine Chance, ihre Unterdrücker loszuwerden, solange sie nicht bereit waren, alles dafür zu tun.
»Trotzdem müssen wir den Aufstand niederschlagen«, dachte er.
»Und zwar sofort.«
»Gertral«, rief er.
Sein Stellvertreter wandte sich von den Soldaten ab, denen er Befehle erteilt hatte.
»Führen Sie den außerordentlichen Besatzungsbefehl Nummer 2 aus!«
Es war eine Entscheidung, die ihm nicht leicht fiel. Sein Stellvertreter nickte und salutierte.
»Jawohl, Exzellenz!«
Morkla seufzte und schüttelte den Kopf. Um ihn herum begannen Soldaten damit, die restlichen Dorfbewohner zusammenzutreiben. Sie traten Türen ein und zogen die Einwohner ins Freie. Das gehörte zu dem Befehl, den er erteilt hatte. Der Aufstand musste niedergeschlagen werden. Die Verantwortlichen und all die, die möglicherweise beteiligt waren, mussten gnadenlos bestraft werden. Unter diesen Umständen interessierte es Morkla nicht, dass diesem Befehl auch Unschuldige zum Opfer fallen würden. Die Ordnung musste wiederhergestellt werden, und die Bewohner mussten endlich erkennen, dass sie nur Sklaven des Imperiums waren. Aus dem Wald hallten Disruptorschüsse durch das Dorf. Rote Energiestrahlen erhellten die Dunkelheit. Anscheinend hatten die Soldaten einige Aufständische entdeckt und setzten nun ihre überlegene Feuerkraft gegen die vergleichsweise primitiven Waffen der Einheimischen ein. Wie erwartet, reagierten die Aufständischen im Wald mit weiteren Feuerbällen auf diese Übergriffe. Brennende Projektile schlugen in die Holzwände der Häuser ein, Flammen züngelten auf den mit Stroh gedeckten Dächern, dichter Rauch stieg auf.
»Wir erhalten weitere Berichte aus den umliegenden Provinzen«, sagte Kvok, als er mit einem Kommunikator in der Hand neben Morkla stehen blieb. »Die Rebellen verstärken ihre Angriffe. Sie bewerfen unsere Soldaten mit selbstgemachten Brandbomben und schießen mit ihren verdammten Kanonen auf unsere Disruptorkanonen. Es gibt erste Verluste, Exzellenz.«
»Na endlich«, dachte Morkla. Die Palgrenai konnten ihn also doch noch überraschen. Bringen würde ihnen das natürlich nichts. Sie hatten eine Grenze überschritten und beide Seiten, die Sklaven wie die Herren, konnten jetzt nicht mehr zurück. Die Ordnung musste wiederhergestellt werden, und wenn dafür Hunderte Yachpul sterben mussten, dann war es ebenso.
»Vorsicht, Gouverneur!«
Die Warnung seines loyalen Adjutanten und seine eigenen kampfgestellten Reflexe retteten Morkla das Leben. Er warf sich zur Seite, und der Feuerball, der ihn sonst getroffen hätte, raste an ihm vorbei und grub einen Krater in die trockene Erde. Dummerweise befand sich Kvok zwischen dem Projektil und dem Boden. Er bewegte sich nicht schnell genug. Der Feuerball traf ihn in die Brust und schleuderte ihn zu Boden. Er war bereits tot, als sein Körper in den Staub fiel. Seine Kleidung ging in Flammen auf. Der Geruch brennenden Fleisches drang in Morklas Nase, als er von dem Feuer wegstolperte. Immer mehr Projektile schlugen in den Dorfplatz ein. Disruptorschüsse und wütende Schreie hallten durch die feuchte Nacht. Überall brachen Feuer aus. Ein orangefarbener Schein hüllte das Dorf ein.
»Wahrscheinlich ein letztes Aufbegehren«, dachte Morkla bitter.
Er klopfte sich den Staub aus der Kleidung.
»Tut, was ihr tun müsst, um euch ein wenig Ehre und Würde zu bewahren. Es macht ohnehin keinen Unterschied mehr.«
Er betrachtete Kvoks verbrannte Leiche. Die Seele des Kriegers war längst auf dem Weg ins Dovokor. Wut wallte in ihm auf. Morklar spannte sich an und spürte, wie das Blut in seinen Adern pulsierte und seine Lungen sich mit Luft füllten. Dann stieß er ein tiefes Heulen aus, das seinen ganzen Körper zu erfassen schien. Der Hektai-Schrei hallte durch das Dorf. Er war Teil des glorreichen Rituals, bei dem die Toten vor dem Krieger gewarnt wurden, der sich zu ihnen gesellen würde. Doch seine Wut ließ nicht nach, denn er wusste, dass es ehrlos war, durch einen Feind zu sterben, der aus den Schatten angriff und zu schwach war, sich einem Krieger auf dem Feld der Ehre zu stellen. Möglicherweise würde Kvok das verwehrt werden, auf das alle Krieger, die im Dienste des Imperiums starben, hofften.